Liebe Hörer, ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben und dass Sie da Ihr Interesse an einer Glaubensvertiefung gezeigt haben. Wir alle haben ja einen Weg im Glauben mehr oder weniger schon hinter uns. Wir sind auch die einen mehr, die anderen weniger gut unterrichtet in Glaubensdingen. Und was auch ein Unterschied bei uns ist, ist also sind die Unterschiede im Gottesbild. Mit welches Gottesbild habe ich denn? Wie sieht mein Bild von Gott aus? Da gibt es gerade bei den Älteren immer noch, das höre ich aus vielen Gesprächen, diese Vorstellung des strengen Gottes, des richtenden Gottes, des Gottes, vor dem man Angst haben muss. Und manchen ist es ja schon als kleines Kind so in dieser Richtung beigebracht worden, wenn es gedonnert hat, dass es geheißen hat, siehst du warst nicht brav. Jetzt schimpft aber der liebe Gott. So ein fast polizeiähnlicher Gott, der sehr streng darauf achtet, ob man wirklich alle Vorschriften beachtet und wo man am liebsten wenig mit ihm zu tun haben will. Wie gesagt, das ist ein Bild, unter dem manche heute noch leiden und Schwierigkeiten haben. Dann gibt's wieder die anderen, da wurde ihnen unter Umständen gesagt, ach, was du glaubst, das ist gar nicht so wichtig. Der eine glaubt dies, der andere glaubt jenes. Hauptsache, du liebst deinen Nächsten, du bist gut zu ihnen und führst ein anständiges Leben. Das genügt schon. Dieser Gott, der ist ganz damit zufrieden. Ja, bei manchen ist dann Gott so ein lieber Himmelspapa, der also zu allem Ja und Amen sagt und der nichts dagegen hat. Weder gegen Sünde noch sonst was, der uns tun lässt, was wir tun wollen. Dann bei anderen ist es wieder das Gegenteil. Da ist Gott weit weg, der ist ferne. Bei manchen die Vorstellung, der lässt mich mit meinen Sorgen und Nöten einfach allein. Der kümmert sich überhaupt nicht um mich. Ich habe mehrfach gehört, zum Teil auch mit eigenen Ohren, dass Leute gesagt haben, niemand liebt mich, Gott liebt mich auch nicht. Oder wieder andere, die also ein ausgesprochenes Misstrauen gegen Gott haben, ja, bis hin zur Anklage, die ihnen also sagen, wenn es dich wirklich gibt, warum lässt du das zu? Warum hast du in meinem Leben das zugelassen? Die dann auch oft in Zweifeln kommen. Ja, und diese Zweifel an Gott, die kenne ich ja aus meinen jungen Jahren selber. Für mich war die große Frage, auch das große Hindernis, mich in Richtung Glaube zu bewegen, war die Frage, gibt es denn diesen Gott überhaupt? Kann man sich das wirklich vorstellen, dass es sowas wie Gott gibt? Das ist ja eine Frage, ich weiß auch von den jungen Leuten heute, bei vielen Jungen ist das die große Frage, bis dorthin, dass sie dann meinen, ihnen klar zu sein, also entweder man weiß über ihn nichts oder wahrscheinlich gibt es ihn gar nicht. Wobei die Schule, Evolution, alles von allein entstanden und so weiter, das trägt natürlich auch noch dazu bei. Für uns Christen sieht die Sache im Grunde aber anders aus. Und da muss man möchte ich Sie auf etwas aufmerksam machen, was zu kurz kommt. Vielfach und was ganz zentral wichtig ist jetzt für unser Seminar. Seit Jesus Christus Mensch geworden ist, wissen wir ganz eindeutig, Gott ist Liebe. Wir können an Jesus ablesen, wie Gott ist. Jesus sagt ja selber, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. An ihm, durch ihn wissen wir, wie Gott zu uns steht. Dass Gott Liebe ist, das steht auch ausdrücklich in der Heiligen Schrift und zwar in einem Brief, der leider zu wenig gelesen wird und oft zu wenig bekannt ist, der aber ein sehr, sehr guter und schöner Brief ist. Das ist der erste Johannesbrief. Da steht im 4. Kapitel in Vers 8 und in Vers 16 steht zweimal, Gott ist die Liebe. Das ist wirklich sein Wesen, eine heilige Liebe. Keine so Allerweltsliebe, sondern wirklich eine fast würde ich sagen, Liebe wie ein Feuer, so durchdringend und so heiß ist sie auch. Und Dass Gott Liebe ist, das hat Jesus auch nicht nur darin gezeigt, dass er zum Beispiel so viel Gutes den Menschen damals getan hat. Sie brauchen nur an diese vielen Berichte denken, von den Heilungen, Brotvermehrung, Segnungen und so weiter, was er getan hat. Wir sehen es aber besonders deutlich an Gleichnissen. Da gibt es zwei Gleichnisse, zum Beispiel das vom barmherzigen Vater, der seinen verlorenen Sohn, der da weggegangen ist von ihm und sein Geld durchgebracht hat, der bereut, dass er ihn voll Liebe wieder aufnimmt, dass er ihm entgegengeht, dass er auf ihn wartet gewissermaßen. So wartet Gott auf jeden von uns, auch auf die, die von ihm weggegangen sind und von ihm nichts wissen wollen. So wie dieser liebende Vater, so ist unser Vater im Himmel. Er sehnt sich danach, dass wir zu ihm kommen, dass er uns seine ganze Liebe erweisen kann. Wir sehen das auch in diesem Gleichnis, ne, dass dieser Sohn, der da so in Lumpen ankommt und verdreckt und verwahrlost, dass er das schönste Kleid holt und einen Ring an den Finger steckt und ein Festmahl veranstaltet. So freut sich Gott, wenn wir zu ihm zurückkehren und wirklich ganz zu ihm wiederkommen. Und das andere, wo man auch diese Liebe sieht, das ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der ja den unter die Räuber gefallenen pflegt und für ihn sorgt und dem Wirt dann noch Geld gibt, bitte sorge für ihn, bis er wieder gesund ist. So sorgt sich Gott um jeden einzelnen von uns. Er möchte von jedem von uns, von jedem, den er geschaffen hat, den er voll Liebe geschaffen hat und den er erkannt hat, als er ihn erschaffen hat, er möchte, dass es jedem von uns gut geht, dass wir geheilt, wieder geheilt werden, wenn wir krank sind, wenn wir verwundet sind, innerlich verletzt in unserem Seelenleben. Und für mich persönlich, muss ich sagen, ist das reinste Bild von Liebe, ist das Bild der Mutterliebe. Ich habe das ja bei meiner Frau gesehen, wie sie meine Kinder betreut hat. Ich habe das dann auch wieder gesehen bei meinen Kindern, wie sie ihrerseits ihre Kinder betreut haben. Wie oft, dass so eine Mutter nachts aufstehen muss, weil das Kind Bauchweh hat, weil es Hunger hat, weil es weint, weil es nicht zur Ruhe kommen kann. So eine Mutter will eigentlich nichts anderes, als dass es dem Kind gut geht. Und sie ist ständig umsichtig, ständig in Sorge, dass ja, dass alles gut geht mit diesem Kind. Und sie ist auch bereit, für dieses Kind Opfer zu bringen. Bis dorthin, wir kennen solche Geschichten, dass also die Eltern ihr Leben riskieren, wenn ihre Kinder in Gefahr sind, dass sie aus dem brennenden Haus rausholen unter Lebensgefahr und ähnliche Dinge. Und so wie wir unsere Kinder lieben und gerade die Mütter alles tun für ihre Kinder, so sorgt sich Gott um uns. Er ist bereit, alles für uns zu tun, was nur geht. Und die Mutter verschenkt sich in einem gewissen Sinn auch an das Kind. Sie schenkt ihm ihre Zeit, sie schenkt ihm ihre Kraft, ihre Liebe, ihre Zuwendung. Und das geht ja bis ins Körperliche hinein. Wenn so eine Mutter ihr Kind stillt, die ernährt es sozusagen selber mit ihrem Fleisch und Blut. Denn die Milch bildet sich ja aus dem Blut. Und genauso ist es mit Gott. Der Herr, der am Kreuz für uns gestorben ist, hat im Abendmahl vorher gezeigt, dieses Opfer bringt er für uns aus Liebe zu uns. Er möchte uns selber mit seinem Fleisch und Blut nähren. Er verschenkt sich uns ganz und gar, ganz total. Er verschenkt sein Leben, seine Liebe, seinen Heiligen Geist. Alles vermacht er uns. Ne? Es ist ja kein Zufall, dass wir vom Neuen Testament sprechen. Im Testament wird ja etwas vermacht, etwas vererbt. So vererbt sich gewissermaßen Jesus Christus. Er vermacht sich selber uns, dass wir ihm ganz gehören, dass er ganz bei uns sein darf, dass er uns ganz gehört. Und Jesus, ja, wir haben ja auch dieses wunderschöne Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott will, dass kein einziger Mensch verloren geht. Nur wir selber, wir können uns gewissermaßen seiner Liebe entziehen. Sie können uns von ihm abwenden und dann kann es passieren, dass wir eben ein schlimmes Schicksal erleben, gerade nach unserem Tod. Aber er von sich aus, er geht dem verlorenen Schaf nach, da haben wir ja auch diese schöne Gleichnisse, ne? Er will, dass keiner verloren geht, dass keiner zugrunde geht. Für alle ist er da. Und er liebt mich so sehr, dass er zu mir persönlich und zu jedem von Ihnen ganz persönlich kommen will, dass er in Ihrem Innern, in Ihrem Herzen Wohnung nehmen will. Wir haben dieses schöne Wort in der geheimen Offenbarung. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir aufmacht, zu dem werde ich eintreten und Gastmahl mit ihm halten. Der Herr steht gewissermaßen auch jetzt in diesem Seminar wieder an unserem Herzen und klopft an. Ganz vorsichtig klopft er an, so ungefähr, bitte lass mich doch rein zu dir. Ich warte darauf. Ich warte darauf, dass du selber die Türe aufmachst. Jesus wird nicht die Türe selber aufmachen. Er ist sehr höflich. In England, Amerika sagt man, Gott ist ein Gentleman. Ein Gentleman, der macht nicht selber die Türe auf, sondern der klopft an und wartet, dass sie aufgemacht wird. Auf mich kommt es an. Und das gilt auch jetzt für dieses Seminar. Auf mich kommt es an, ob ich ihm die Türe öffne und ihm bitte, ja, bitte Herr, ich warte darauf, bitte komm zu mir. Das ist ganz im Grunde genommen die Ausrichtung dieses Seminars, dass wir das lernen und dass wir das wirklich auch faktisch tun, dass wir wirklich ihn bittend, ja, bitte Herr, komm zu mir. Komm zu mir, bleib bei mir alle Tage, schenk dich mir ganz. Und meine Antwort, wenn er sich mir schenkt, ist, dass ich sage, ja, Herr, du schenkst dich mir, du, lebendiger Gott, schenkst dich mir und willst in mir Wohnung nehmen. Und ich schenke mein Leben dir. Ich will ganz dir gehören, ich will deinen Willen tun. Ich will mich ganz nach dir hin ausrichten. Alles, was ich bin und habe, soll dir gehören. Ich will nichts mehr für mich behalten, so wie der Herr ja auch nichts für sich behält, restlos sich an uns verschenkt, soll unsere Antwort sein, ja, Herr, ich schenke mich auch restlos ganz dir. Das ist jener Herrschaftswechsel, von dem ich schon im ersten Vortrag gesprochen habe, dass ich aufhöre, der Kapitän meines Lebensschiffes zu sein, der sagt, selbst herrlich bestimmt, ja, das tue ich und das mache ich und das mache ich nicht, das gefällt mir nicht ein, das mag ich nicht, so wie wir es halt in Bayern sagen, ne? Sondern dass ich immer frage, Herr, was möchtest du denn? Was ist denn dein Wille? Bitte zeig mir, hilf mir, dass ich es lerne, dass ich es verstehe, was du möchtest. Und genau das, was du möchtest, das möchte ich dann auch, weil ich ja weiß, dass du mich liebst und dass alles, was du mir an Wegweisung gibst, einfach nur zu meinem Besten ist, damit ich wirklich glücklich werde, damit mein Leben wirklich erfüllt ist, dass ich genau das tun kann, wofür du mich geschaffen hast, so dass ich dann wirklich glücklich sein kann. Und wir sehen, dass sie dann auch diesen Herrschaftswechsel, oder wie soll ich sagen, diese Grundausrichtung in diesem Wort, was Jesus ja spricht in Gethsemane, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Wenn wir dahin kommen, dann hat das Seminar ein wesentliches Ziel in unserem Leben erreicht, dass ich wirklich echt aufhöre zu sagen, ja, du möchtest zwar das, aber mir gefällt es nicht so, ich denke doch was anderes, ich mache es doch lieber anders, sondern dass ich sage, Herr, dein Wille soll geschehen. Im Vaterunser beten wir ja genau darum, dass wir fähig werden, hier auf Erden den Willen Gottes zu tun. Dein Wille geschehe. Und dort, wo Menschen anfangen, sich nach dem Willen Gottes auszustrecken und seinen Willen versuchen wenigstens zu tun, dort fängt das Reich Gottes an. Das Reich Gottes ist dort, oder das Reich eines Königs ist dort, wo der Wille des Königs geschieht, wo er wirklich herrschen darf. Und so beten wir darum, dass Gott in unserem Leben die Herrschaft übernimmt, in unserer Familie, in unserer Ehe, in unserer Gemeinde, dass wir lernen, Herr, wir wollen deinen Willen tun. Mir fällt gerade ein, wie unser jetziger Papst, Kardinal Ratzinger, er hat mich übrigens damals zum Diakon geweiht, und ich habe auch vieles, was ich hier im Seminar sage, oder eines der wichtigen Dinge, die ich im Seminar sage, habe ich auch mit ihm damals besprochen, dass er gesagt hat, wie er jetzt Papst geworden ist, er will den Willen des Vaters tun. Er will versuchen, immer wieder herauszufinden und nicht seine eigenen Ideen. Das ist genau das, worauf wir auch im Konzil, im Seminar hinaus wollen. Nicht unseren eigenen Willen, sondern den Willen Gottes tun. Und der damalige Kardinal Ratzinger, jetziger Papst Benedikt, hat damals mich wiederholt, er wusste, dass ich in der charismatischen Erneuerung bin, mich wiederholt daraufhin angesprochen, ob ich noch dabei bin, und hat mich auch immer bestärkt. Er hat sogar einen Teil meiner Dienstzeit als Diakon damals, hat er freigestellt, dass ich in dieser Richtung arbeite. Und er hat auch in seinen Büchern sehr positiv darüber gesprochen und geschrieben. Er weiß das, aber das bei Paul dem VI. War es dasselbe, das war dasselbe bei Johannes Paul dem II. Waren alles große Freunde dieses geistlichen Aufbruchs, dieser Erneuerung im Heiligen Geist. Ja, also wenn ich wirklich den Herrn bitte, dass er in mein Leben hineinkommt, dann erlebe ich Beglückung, etwas sehr Schönes. Ich werde in einem späteren Vortrag nochmal drüber sprechen, wie ich das selber erlebt habe. Das ist einfach, das, was ich damals erleben durfte, ist vielleicht, es erlebt jeder anders. Also man kann da nie ein Schema draus machen, aber für mich war das eine unglaubliche Erfahrung von Glück und Freude. Und genau das will uns ja der Herr geben. Er sagt ja, der Heilige Geist ist das Angeld künftiger Herrlichkeit. Angeld, das war der Lohn, den der Knecht bekommen hat, an dem Tag, wo er zu arbeiten angefangen hat. Als Vorauszahlung gewissermaßen, schon einmal seines späteren Lohnes, kriegt er das Angeld. Und so kriegen wir den Heiligen Geist als Angeld für die wunderbare Erfahrung, die wir machen dürfen, wenn wir eines Tages bei Gott sind, die unbeschreiblich ist, unbeschreiblich herrlich. Und vor der wir nun bestimmt keine Angst haben brauchen. Der liebende Vater ist und bleibt liebend, der wird sich nie ändern. Und wie gesagt, Beglückung und Freude, tiefe, tiefe Freude. Jesus hat gesagt im Johannesevangelium, er spricht zu uns, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Der Weg mit Gott ist im Grunde genommen ein Weg der Freude. Und deswegen haben wir in der Kirche auch so viele freudige Gesänge, so Lobgesänge. Großer Gott, wir loben dich. Und auch an den Feiertagen, wie Pfingsten, Weihnachten und so weiter, immer wieder, ne? Ehre sei Gott in der Höhe und so weiter. Immer wieder dieses aufbrandende Lob zu Gott und auch diese Freude. Und ich persönlich singe ja diese Lieder auch ganz besonders gerne, sind ja so schön. Und die charismatische Erneuerung hat ja da eine Vielzahl von sehr schönen Liedern. Und so wollen wir jetzt eine kleine Pause machen und dann will ich Ihnen noch ein bisschen weiter auch von meinen eigenen Erfahrungen erzählen.
Unseren Augen verborgen, doch mit den Herzen zu sehen. Unser Verstand kann nicht fassen, was wir im Glauben verstehen. Gott lässt sich finden, wenn wir suchen. Gott wird uns hören, wenn wir rufen. Zeige uns dein Angesicht. Gott ist Liebe, Gott ist Geist, den die ganze Schöpfung preist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Unsere
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, Freude zieht ein. Wenn wir uns, wenn Gott wirklich zu uns kommt, wenn er in uns Wohnung nimmt, wenn wir seinen Heiligen Geist neu empfangen dürfen. Und so eine allererste Erfahrung in dieser Richtung habe ich seinerzeit gemacht, als ich mit 23 Jahren gläubig wurde. Es wurde ja schon in der Einleitung gesagt, dass da ganz wesentlich meine Frau beteiligt war. Wie ich sie kennengelernt habe, war ich ja völlig glaubenslos, war höchst im Zweifel, ob es einen Gott überhaupt geben kann. Und diese ganzen Erfahrungen von Krieg und so weiter lagen auf mir. Und ich bin jahrelang in keine Kirche mehr gegangen, wollte mich am liebsten schon gar nicht konfirmieren lassen. Und wie ich dann eben meine spätere Frau kennenlernte, ich weiß noch ganz genau, unser erster Spaziergang, wie wir da zusammen waren, wie wir nur über diese Frage sprachen, kann es denn diesen Gott überhaupt geben? Kann es sowas geben? Ist das überhaupt möglich? Und ich erlebte eben bei ihr ihren Glauben und versuchte dann, sie von ihrem Glauben wegzukriegen und zu meinem Unglauben zu bekehren. Ich hatte allerlei Argumente, warum ich meinte, dass es diesen Gott nicht geben könnte. Und ganz langsam, Schritt für Schritt, bin ich dem Glauben näher gekommen. Unter anderem hat sie damals sich so sehr gewünscht, ein Buch von der Gertrud von Lefort, Hymnen an die Kirche. Es gab 1947 praktisch sowas überhaupt nicht zu kaufen. Ich habe es dann in einer Bücherei ausgeliehen, habe mich hingesetzt, habe es mit der Schreibmaschine abgeschrieben und ihr dann zu Weihnachten geschenkt. Und während ich das geschrieben habe, fing ich an, darüber nachzudenken, was das doch, welche Liebe hinter diesen Worten steht und welche Wirklichkeit. Verstanden habe ich es eigentlich nicht, aber ich habe es irgendwie mit dem Herzen gespürt, da ist was dran. Das kann man nicht einfach so wegschieben. Und so ist also Schritt für Schritt bin ich langsam zum Glauben gekommen. Sehr viel hatte Romano Guardini erst mit seinem Buch Der Herr, was auch heute noch sehr lesenswert ist. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Sehr gutes Jesusbuch. Aber dann auch durfte ich ihm auch persönlich begegnen in seinen Gottesdiensten bei Einkehrtagen. Und so bin ich Schritt für Schritt näher an die Kirche herangekommen, bis ich dann mit 1949 gebeichtet habe und anschließend am 1. November damals zum ersten Mal die Heilige Kommunion empfangen durfte. Und in dem Moment, werde es nie vergessen, wo ich die Kommunion auf meiner Zunge gespürt habe, spürte ich, jetzt passiert etwas mit mir, etwas, was ich so überhaupt noch nie erlebt hatte, dass Gott wirklich zu mir kommt. Und das war so etwas Tröstliches, so etwas Gutes, das hat sich so wunderbar angefühlt. Ich weiß noch ganz genau, wir haben dann ganz, ganz bescheiden natürlich, meine Schwiegereltern waren Flüchtlinge, die lebten so arm, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Da haben wir Nachmittag noch so ein bisschen zusammengesessen und Kaffee getrunken und war so ein bisschen lustiger. Und plötzlich fällt mir ein, ja, wie ist das? Ist der Herr noch bei mir? Spüre ich ihn noch? Und ich horchte in mir hinein und spürte, ja, er ist da. Wie gesagt, ich habe den ganzen Tag die Gegenwart des Herrn gespürt und das war etwas ganz Neues für mich und mit einer innigen Freude verbunden. Und das hat mich so stark bewegt, dass ich von diesem Tag an als Student in München, ich habe am Harras gewohnt, jeden Früh um 6:30 aufgestanden bin, um 7 Uhr in der Morgenmesse in St. Margaret zu sein und jeden Tag die Heilige Kommunion zu empfangen. Das habe ich also die ganzen Studienjahre drüber gemacht. Anschließend habe ich mich auf mein Radl gesetzt und bin in die Uni gefahren zum Studium. Und was ich vor allem damals gemerkt habe, während ich vorher so Schwierigkeiten hatte mit dem Studium, weil ich immer das Gefühl hatte, mein Kopf ist so voll, da passt gar nichts mehr Neues rein. Auf einmal ordnete sich das alles und ich konnte wieder gut aufpassen in den Vorlesungen, konnte mich ganz solchen Dingen zuwenden, mich damit beschäftigen. Und auch mein Inneres, diese ganzen Skrubel und Ängste und dieses innere Durcheinander, was ich jahrelang erlebt habe, auf einmal wird das immer weniger ich merke, Mensch, ich kann wieder und ich kann leben. Und in diesen Jahren, wir haben dann 51 haben wir dann geheiratet, in diesen Jahren vor der Ehe hat sich so mein Leben allmählich geordnet. Und das hat dann die Basis abgegeben für unsere Ehe, dass wir also zunächst, dass ich überhaupt mein Studium gut zu Ende bringen konnte, dass wir dann geheiratet haben, dass wir Kinder hatten, dass unser Zusammenleben gut war, dass ich im Beruf tüchtig sein konnte. All das verdanke ich dieser Erfahrung, das ist sozusagen meine erste Bekehrung gewesen, die mich ausgestattet hat, um dann die folgenden 20, 30 Jahre damit gut zu leben. Aber 23 Jahre nach dieser Erstkommunion erlebte ich dann etwas ganz Neues, diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Ich werde an einem anderen Seminarabend dann noch mal ausführlicher drüber sprechen. Diese neue Erfahrung mit dem Heiligen Geist ging weit über das hinaus, was ich damals als junger Mensch schon erleben durfte. Und das war schon sehr viel. Aber das mit dem Heiligen Geist, das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar. Und da sind mir ganz neue Welten aufgegangen, vor allem auch, dass ich also die Schrift ganz neu erlebt habe, ganz neu lesen konnte. Aber wie gesagt, darüber spreche ich ein andermal. Wir wollen jetzt noch eines von unseren schönen Liedern hören und dann will ich Ihnen zum Schluss noch einige Punkte mit auf den Weg geben. Liebe Hörer, wenn Sie sich jetzt in dieses Seminar, wie gesagt, wir hören uns jetzt die nächsten Dienstage immer wieder um 20.30 Uhr, wenn Sie sich da ganz wirklich einlassen und all das so machen, wie es ja vorgeschlagen ist von unserer Seite, dann glaube ich, wird jeder von Ihnen in seinem Leben Veränderung erfahren. Wobei das sehr unterschiedlich ist, man kann da keine allgemein verbindliche Regel aufstellen, so und so muss das sein und das kann man so nicht, weil jeder von uns anders ist und jeder von uns auch vom Herrn anders angesprochen wird und vom Herrn andere Aufträge bekommt und der Herr bei jedem von uns weiß, wie er mit uns umzugehen hat. Jetzt mal zunächst diejenigen von Ihnen, die vielleicht sehr weit weg sind oder weg waren. Da kann man in der Regel sagen, wenn Sie wirklich jetzt sich auf den Weg machen und diesen Weg bewusst mitgehen, da ist es oft, sind die Erfahrungen oft am intensivsten, weil der Unterschied zwischen dem, was Sie bisher erlebt haben und dem, was da auf Sie zukommt, am deutlichsten für Sie wahrnehmbar wird. Bei denen, die vielleicht so als Durchschnittschristen gelebt haben, ja, sonntags in die Kirche, zu den Sakramenten, aber sonst nicht so intensiv gelebt haben. Für sie wird also wahrscheinlich eine ganz neue Gotteserfahrung, eine ganz neue Dimension des religiösen Lebens sichtbar und erfahrbar werden. Weit über das hinaus, was sie bisher kennengelernt haben. Wer jetzt schon in der Vergangenheit ein lebendiges Gottesverhältnis hatte, vielleicht auch ein schon vertieftes, der kann damit rechnen, dass diese Vertiefung weitergeführt wird. Ganz besonders, das gilt an sich für alle, in Richtung der Charismen und der Früchte. Ich hatte ja schon im Frühjahr mal über die Charismen gesprochen. Die Sendereihe können Sie auch beziehen, immer noch beim Radio Horeb. Die CDs sind 6 Vorträge gewesen. Wir werden auch im Rahmen des Seminars auf die Charismen zu sprechen kommen, aber nicht so ausführlich, wie ich das in diesen Vorträgen getan habe. Und Charismen und auch die Früchte des Heiligen Geistes, das ist ja das Entscheidende. Die Charismen sind ja in erster Linie dazu da, dass wir als Jünger Jesu wirklich Boten werden, andere Menschen für Jesus gewinnen können. Und dass wir diese Charismen einsetzen, dass mit Menschen sich bekehren, die jetzt noch fern vom Herrn sind. Während die Früchte, die sollen an jedem von uns wachsen. Und Früchte brauchen natürlich ihre Zeit. Das kennen wir von den Bäumen, dass wenn die gestern geblüht haben, ich heute nicht schon Äpfel ernten kann. Das ist nicht drin. Aber sie wachsen und sie sollten sichtbar werden. Und das ist für unser Leben, für das persönliche Leben, sind die Früchte das Entscheidende. Für die Bekehrung anderer, damit andere den Herrn finden, sind die Charismen wichtig. Ja, und wie gesagt, wer schon ein solches Seminar mitgemacht hat, ich weiß, dass solche Hörer auch da sind, die schon ihr Leben dem Herrn übergeben haben, auch schon Handauflegung empfangen haben. Auch bei Ihnen werden wahrscheinlich durch das Seminar neue Horizonte sichtbar werden. Ist dieser Weg mit dem Herrn, der geht ja nie an ein Ende, dass man sagen, ja, jetzt habe ich es, jetzt ist fertig, jetzt ist Schluss, sondern das geht ja immer weiter, es führt ja immer noch weiter und noch tiefer zum Herrn hin. Wir haben im Übrigen bei diesen Seminaren, die wir ja auch hier in München und Umgebung oft schon gehalten haben mit Teilnehmern, sicher ist da mancher auch dabei jetzt, der das hört, wir haben oft erlebt, dass für viele überhaupt erst beim zweiten Mal das Entscheidende passiert und der Durchbruch kommt, weil beim ersten Mal ist ja alles unter Umständen noch sehr, sehr neu und ganz noch fremd. Man weiß gar noch nicht recht, wie gehört das zusammen, wie hängt das zusammen. Wenn man das ganze Seminar schon mal durchgemacht hat und macht es ein zweites Mal, dann ist also, da sind oft die Wirkungen beim zweiten Mal ganz besonders tief. Ich kenne zum Beispiel eine Gruppe da in der Nähe von Wasserburg. Die machen das grundsätzlich so an einem Wochenende, dieses Seminar, also nicht über Wochen verteilt, sondern an einem Wochenende die Information darüber. Und dann hinterher haben sie in 8-Tages-Abstand mit einem Begleitheft nochmal das ganze Seminar wiederholt mit einem sehr tiefgehenden Erfolg. Vor allem ihre eigenen Leute, die sind dann auch Referenten geworden, die haben sich in diese Themen dann noch viel mehr hinein vertieft. Ja, all das, dass diese Früchte und diese Veränderungen, diese Erfahrung mit dem Charismen, die Erfahrung mit dem Heiligen Geist, dass sie wirklich erleben können, dass der Herr ganz persönlich zu ihnen kommt, in ihr Innerstes hineinkommt, das hängt natürlich ganz weitgehend von ihrem Mittun ab. Der Herr ist immer bereit, alles zu schenken, aber die Frage ist immer, ob wir bereit sind, alles entgegenzunehmen, was er uns schenken will, ob wir auch ihm die Treue halten und nicht zwischendurch wieder von ihm weggehen. Für das eigene Mittun ist also wichtig, dass sie wirklich regelmäßig einschalten und diese Abende mitverfolgen. Wenn sie es nicht mal können, vielleicht kann jemand anderes das wenigstens auf eine Tonband aufnehmen, auf Kassette, sodass sie es hinterher hören können. Ich vermute, dass sie die CDs nicht so schnell kriegen können. Selbstverständlich können sie am Ende des Seminars, auch wenn sie es bei anderen Menschen weitergeben wollen, diese Vorträge bei Radio Horeb bekommen können. Aber ob die innerhalb von wenigen Tagen, wenn sie einen Vortrag versäumt haben, das CD schon bekommen können, ich weiß es nicht, ob das möglich ist so schnell. Ein zweites, Sie, und das ist sehr wichtig jetzt, wir haben ja alle, die Sie an diesem Seminar teilnehmen können, schon gebeten, auch ich in meinem Vortrag vor 14 Tagen und auch im Programmheft von Radio Horeb stand, Sie sollten das Begleitheft haben. Erstens, weil es eine Reihe wichtiger Informationen bringt, aber vor allem auch, damit Sie jeden Tag sich wenigstens eine Viertelstunde oder 20 Minuten Zeit nehmen, diesen kleinen Text zu lesen, zu bedenken, zu meditieren und auch darüber mit dem Herrn persönlich ins Gespräch zu kommen, dass Sie also ihm wirklich am besten sogar laut das zu tun oder wenigstens halblaut zum Herrn zu sprechen, sodass Sie Ihre Stimme selber hören, dass Sie ihm sagen, eine Antwort sagen auf das, was Sie da in der Meditation lesen und zur Kenntnis genommen haben, dass Sie darauf wirklich im Gespräch eingehen. Diese tägliche Meditation ist ein ganz wesentlicher Teil dieses Seminars, zumal die wichtigsten Gedanken der Vorträge ja wieder in diesen Texten aufscheinen und weitergeführt werden, dass sie wirklich mit den entsprechenden Bibelstellen da bekannt gemacht werden. Wer das Heft noch nicht haben sollte, bitte schauen Sie, dass Sie es möglichst schnell bestellen. In der Immanuel-Buchhandlung in Ravensburg, 88212, Ravensburg, Herrenstraße 2. Versuchen Sie gleich morgen, wenn Sie es noch nicht haben, hinzuschreiben, damit Sie das Heft möglichst schnell bekommen und Sie dann Tag für Tag im Seminar mit Hilfe dieses Heftes weitermachen. Es sind ja dann auch in diesem Heft, bekommen Sie ein Blatt, wo Sie erfahren können, wo am Ende des oder nach dem fünften Abend des Seminars Sie hingehen können, dass das, was wir hier besprechen, nämlich Taufe und Firmerneuerung und neue Erfahrung des Heiligen Geistes, neues Gebet um erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, wo Sie das empfangen können. Und da wird es mehrere Stellen geben, das ist angegeben, wo Sie sich dann schriftlich anmelden können, auch für die Beichte schriftlich anmelden können, mit dem Ergebnis, dass dann der entsprechende Priester weiß, er kann Ihnen sagen, bitte kommen Sie um die Zeit oder um die Zeit, dass er es ein bisschen einteilen kann oder auch, dass er sich vorbereiten kann, wenn an einer Stelle vielleicht zu viele Leute kommen, dass man dann teilt die Gruppe und so weiter, damit es also einigermaßen gut über die Bühne geht. Dieses Gebet mit Handauflegung ist ganz zentral wichtig und ist für viele, das bedeutet, aber das werden Sie alles in dem Begleitheft näher noch lesen und Sie werden es auch in den Vortragen hören. Wir machen das dann so, dass jeder einzeln ganz persönlich vor den anderen laut betet und dem Herrn neu sein Leben übergibt und seine Taufe erneuert und den Herrn bittet, bitte komm jetzt neu in mich, nimm du Wohnung, gieß deinen Geist in mich neu ein, schenk mir all diese Geistesgaben, die du mich vorgesehen hast und hilf mir, dass ich also immer tief in dich hineinwachse. Das kann jeder so formulieren, wie er will. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ganz entscheidend ist, dass ich es ausspreche, dass ich ihn wirklich darum bitte. Und es ist ja der Punkt, den viele Menschen in ihrem Leben noch nie getan haben, dass sie wirklich mal in dieser Weise vor anderen gezeigt haben, ich möchte wirklich, Herr, mit dir in Verbindung kommen und ich bitte dich darum, dass du mir jetzt neu deine Gegenwart schenkst, dass du neu in mein Herz kommst. Das ist gewissermaßen die Taufe ganz neu und die Taufgnade ganz neu erbitte und auch neu erfahren kann. Es mag vielleicht auch Hörer geben, die in einer Gegend wohnen, wo jetzt dann vielleicht gar keine solche Veranstaltung in diesem Blatt angegeben ist. Da ist auf der Rückseite, sind dann die Diözesansprecher angegeben, der charismatischen Erneuerung. Und diese gibt es ja in ganz Deutschland, von Freiburg und Bodensee bis runter nach an die Nordsee und an die Ostsee. Überall gibt es die. Da kann man sich hinwenden, da ist also Telefonnummern so angegeben, kann sagen, bitte, gibt es da eine Gruppe in eurer Nähe, wo ich das tun kann, oder kann ich zu Ihnen selber kommen, oder wie lässt sich das Problem lösen? Also da sollte niemand ausgeschlossen sein, der dieses Seminar macht, dass er wirklich erleben darf, dass er sein Leben neu dem Herrn gibt und dass für ihn dann auch entsprechend gebetet werden kann.